SWR 2 Wissen.
Man kann besser lernen, man lernt viel schneller. Der Unterricht ist voll cool gestaltet. Da konzentrieren sich alle, da sind auch alle leise. Da haben wir auch gute Regeln und so. Respektvoll und wertschätzend mit den Mitschülern umgehen. Wenn man lautes Faxen macht und so, kriegt man einen Strich. Und wenn man 3 Striche hat, kriegt man einen roten Strich ins Klassenbuch. Das ist viel besser.
Sie macht halt immer weiter. Sie erklärt halt so lange, bis man es verstanden hat.
Als Schulleiter sage ich, diese gedankliche Frische, das sind Angebote, die die Schule breiter machen. Weil ich glaube, dass die Schulsituation recht verfahren ist.
Impulse von außen. Pädagogische Initiativen bereichern die Schule. Eine Sendung von Silvia Plahl.
Zwei Handvoll Mädchen und Jungen sammeln sich vor dem Kunstraum. Hier findet gleich eine Mathestunde statt. Eine Art Nachhilfe für die 14- und 15-Jährigen. Sie schreiben bald ihre Prüfung zum Abschluss der 9. Klasse. Und Caroline von Saint-Ange, 29 Jahre alt, bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor. Die junge Frau begrüßt alle der Reihe nach mit einem Handschlag.
Hey, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Du setz dich bitte hier schön nach ganz vorne, erste Reihe. Hallo, Gerhard.
Hallo.
Wie geht's dir?
Angepisst.
Wie? Angepisst?
Ja.
Oh, kann ich dagegen was tun?
Nein.
Okay.
Oder, dass ich die Prüfung nicht nachschreiben muss?
Da sprechen wir nach der Stunde drüber. Okay? Setz du dich bitte mal hier hinter Schergen. Genau, ihr macht es euch noch gemütlich, solange bis wenn die Musik aufhört.
Die Teenager setzen sich auf die Plätze, die Caroline von Saint-Ange ihnen zugeteilt hat. Sie haben etwa 1,5 Minuten Zeit, um zur Filmmusik vom Fluch der Karibik hier anzukommen. Rechts neben dem Smartboard steht Herzlich Willkommen an der Tafel und der Ablaufplan für die Stunde. Themenauswahl. Terme AB. Input. 3 Themen. Selbstbeobachtung. What to do. Darunter 2 Ziele.
Darum geht es heute, dass ihr rausgeht und sagt, ich weiß genau, das muss ich mir am Wochenende nochmal anschauen, damit ich das kann.
10 Minuten dauert die Einstimmung auf diese Stunde. Danach geht es nur noch um Gleichungen, Terme und Wahrscheinlichkeit. Caroline von Saint-Ange hat Philosophie und Linguistik in München studiert und später erfolgreich Mathematik-Nachhilfe gegeben. Jetzt ist sie 2 Jahre lang eine sogenannte Fellow des spendenfinanzierten Sozialunternehmens Teach First und unterstützt die Mädchen und Jungen an der Paul-Schmidt-Schule in Berlin-Lichtenberg.
Jeder von euch kriegt jetzt dieses Blatt und kreuzt erstmal an, welches Thema kann ich? Ihr könnt auch einen Haken machen. Hey, Pythagoras, habe ich eine 2 geschrieben? Haken. Zweite Sache, ihr nehmt einen farbigen Stift und markiert, was ihr noch nicht könnt. Lea, was machen wir jetzt?
Wir sollen jetzt ankreuzen, was wir schon können und einen farbigen Stift, das, was wir nicht können.
Perfekt.
Tim hat schnell 15 Themen abgehakt und sagt, einige Dinge muss er noch besser können.
Terme aufstellen, das Dreifaches vermindert und Gleichungen aufstellen. Einfach ein bisschen mehr üben.
Das heißt, ihr startet jetzt erstmal mit dem guten Termen.
Als Fellow an einer integrierten Sekundarschule mit Ganztagsbetrieb für die Klassen 7 bis 10. Zum Coaching von Schülerinnen und Schülern für ihre persönliche Begleitung. Als Impuls- und Ideengeber für das Lehrerkollegium. Seit 2008 rekrutiert Teach First Deutschland mit Sitz in Berlin-Kreuzberg herausragende Hochschulabsolventen, von der Psychologin über den Juristen und Elektrotechniker bis zur Volkswirtschaftlerin, für den Einsatz an deutschen Schulen. Vorbild ist das gleichnamige Unternehmen in den USA. Wer Teach First Fellow werden will, durchläuft ein 3-monatiges Führungskräfteprogramm.
Das ist schon ein ganz bestimmter Typ Mensch, den die suchen. So eine Mischung aus Idealist, engagiert, kann gut mit Kindern, hat Lust zu unterrichten, interessiert sich für Bildungsgerechtigkeit, will was verändern.
Die junge Frau erzählt, sie habe viele Tipps und Tricks erfahren, die weiterhelfen können. Ein zielführender Unterricht zum Beispiel heißt, nicht einfach anzufangen, sondern zu sagen, um was es gehen soll und zu fragen, mit welchem erledigten Ziel die Schülerinnen und Schüler wieder rausgehen möchten. Dass man immer nur mit einem guten Gefühl etwas lernen kann. Rituale, ähnliche Abläufe und gleiche Reihenfolgen geben den Kindern und Jugendlichen dazu die nötige Sicherheit. Bei den anderen Lehrkräften wirbt Caroline von Saint-Ange auch für den sogenannten sprachsensiblen Unterricht.
Ich bin im Chemieunterricht Und ich mache zum Beispiel am Anfang eine sogenannte Wortschatzentlastung. Es wird jetzt hier um die und die Elemente gehen und ich brauche dazu die und die Instrumente. Und ich schreibe die vielleicht einfach mal an die Tafel. Der Bunsenbrenner, das Reagenzglas, der Schwefel. Damit die Schülerinnen und Schüler, für die diese Wörter völlig neu sind, überhaupt eine Chance haben, mitzukommen.
130 solcher Fellows sind derzeit auf Deutschlands Grundschulen, weiterführenden Schulen und Berufsschulen verteilt. Sie sollen explizit keinen Regelunterricht übernehmen, sondern beim Deutschlernen helfen, beim Übergang in eine Ausbildung und bei der Vorbereitung auf einen Beruf. Vor Ort müssen sie sich ihren Stand erarbeiten, Gespräche führen, sich sozial engagieren, AGs einrichten. Caroline von Saint-Ange hat eine Dinner-AG gegründet, damit die Jugendlichen gemeinsames Einkaufen, Kochen, Essen und Bewirten von Gästen erleben. Ansonsten soll die 29-Jährige dazu beitragen, dass die Teenager aus Berlin-Lichtenberg persönlich gestärkt die Schule abschließen, sagt Schulleiter Tim Meyer.
Den Schüler als Mensch zu sehen. Da profitieren die Schüler natürlich ganz extrem davon, weil es hier um eine ganz individuelle Beratung geht, was wir als Schüler nicht leisten können. Es werden insofern Lücken geschlossen, als dass die Vorbereitung aufs spätere Leben natürlich der Fellow ganz anders bearbeiten kann.
Cheyenne, 14 Jahre alt, erzählt, Frau von Saint-Ange habe ihnen allen gesagt,
dass wir nicht schlecht sind und dass wir auch an uns arbeiten können, dass wir halt besser werden. Also ich bin bedeutend besser jetzt geworden in Mathe. Das sieht die Lehrerin von uns auch. Ja. Zum Beispiel ruhiger im Unterricht sein, das lernen wir so gesagt dort auch.
Begriffe wie Empowerment oder Growth Mindset haben an den Schulen Einzug gehalten, verknüpft mit klaren Forderungen. Nach einer positiven Pädagogik, nach einer Lernkultur, in der Schülerinnen und Schüler forschen und mitgestalten können. Ihre schlummernden Talente sollen aufgedeckt, die Schulpolitik transparenter werden. Selbsternannte Bildungsinitiativen, Labore und Science Center, Studierende, Universitätsteams und Sozialprojekte, die auch die Schulverweigerer wieder zurückholen, nehmen sich der ausgemachten Defizite an. Meist geht es ihnen darum, im Schulalltag mehr Potenzial zu wecken und Kinder und Jugendliche zu motivieren und zu stärken. Der Schulleiter sagt,
Nachhilfe Mathe, dass jetzt zwei Schülerinnen und Schüler aufsteigen in den E-Kurs. Und das ist für mich eine Sache, da ist es messbar. Insofern auch messbar, wie sich die Schüler öffnen.
Die Rolle und das Ansinnen dieser neuen Engagierten bleibe jedoch unklar, so wird immer wieder kritisiert. Hier seien billige Aushilfskräfte aktiv. Sie entwerteten den Lehrerberuf und brächten privatwirtschaftliches Denken in die Klassenzimmer. Sponsoren wie die Deutsche Post, DHL, Siemens oder Lufthansa würden ihre Spenden zur Eigenwerbung und Imagepflege nutzen. Und in Fächern zur Wirtschaftskunde vertreten Unternehmen, Arbeitgeberverbände und Banken gezielt ihre Eigeninteressen. In Berlin forderte die Lehrergewerkschaft GEW zudem ein Mitspracherecht der Personalräte bei der Verteilung der Teach First Fellows auf die einzelnen Bezirke. Wenngleich die GEW auch einräumte, einem privatwirtschaftlichen Lobbyismus könne man den Fellows nicht vorwerfen. Schulleiter Tim Meyer winkt ab.
So viel Vertrauen sollte man dann schon zum pädagogischen Personal haben, dass es in der Lage ist einzuschätzen, dass es also sehr wohl eine ganze Menge bringt.
Was versuchen also all diese Personen von außen den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln? Welche Impulse wollen sie in den Lehrerzimmern und im Bildungssystem geben? Worum geht es ihnen, wenn sie das schulische Lernen fürs Leben verbessern wollen? Und was haben Schülerinnen und Schüler davon?
Es ist sehr toll, weil es Spaß macht und weil die gesagt haben, dass Lernen Spaß macht. Das stimmt sehr. Zum Beispiel die Projekte oder meine Lehrer mit meinen Freunden zu lernen, macht es auch Spaß. Das ist einfach geil hier.
Jasmin, 8 Jahre alt, über ihren zweiten Tag bei den Lernferien von Climb. 2 Wochen lang lernt sie freiwillig an ihrer Grundschule in Dortmund für 50 Euro. Am Vormittag gibt es Mathe und Deutsch. Am Nachmittag versucht Jasmin in ihrer Projektgruppe, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Das wird noch dauern, aber die Kinder haben schon jetzt einiges geschafft. Sie lassen den Tag kurz Revue passieren.
Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Container. Weißt du, was der letzte Container ist?
Ich habe meinen ganzen Tisch in einer Gruppe gearbeitet Damit wir überhaupt das hinkriegen, wir mussten uns ja auch einen Plan machen, wie wir die Krokodilklammern an die Glibberle hinkriegen.
Und Emily auch.
Dafür können sich Rihab und ihre Gruppe einen lila Containersticker nehmen und auf ein großes Containerschiff kleben. Rihab, 9 Jahre, erklärt diese Aktion.
Die Container, das ist zum Beispiel jetzt, ich habe etwas geschafft und auf diese Sache bin ich stolz. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Text geschrieben und auf diesen Text bin ich stolz, weil ich es geschafft habe, das zusammenzusetzen, also zu schreiben.
Was Climb vermitteln möchte, ist der Mut, an sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten zu glauben. Nicht nur seine Fähigkeiten zu kennen, sondern sie auch positiv und offen zu zeigen. Also sich auch mit dem, was man kann, einzubringen und auch anderen einfach mal zu zeigen, doch, ich kann schon viel, auch wenn du das nicht siehst, ich weiß das selbst.
Der Student und Climb-Trainer Jakob Meder, 26 Jahre alt. Er wollte ursprünglich ein Schullehrer für Englisch und Geschichte werden und hat sich dann umentschieden.
Ich würde lieber Kinder so fördern, wie ich es hier gelernt habe. Also das positive Formulieren von Forderungen, die wir haben und von Kritik, öffnet den Kindern einen ganz anderen Zugang, weil viele Kinder auch eher negative Anerkennung erhalten von Eltern, Familie, Freunden und wir ihnen eben auch zeigen, dass sie trotzdem extrem viel Positives schon auf dem Kasten haben und ihr Repertoire schon viel größer ist, als sie glauben.
Felix Hagedorn, 24, nennt es, aus den Kindern Sternmomente herauszukitzeln. Denn aufzuhören oder gar aufzugeben soll endgültig abgeschafft werden. 2014 in Hamburg als gemeinnütziges Unternehmen gegründet, wurden die Lernferien gerade auf Dortmund und Mainz ausgeweitet. Finanziert von den Kommunen, aus Spenden und dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Es sind vor allem sehr junge Erwachsene, die ehrenamtlich auf die Climb-Vision hinarbeiten wollen. Und auch Felix Hagedorn hat quasi gleich nach dem Abitur hier angefangen. Er sagt, man gehe gezielt in Regionen mit einem herausfordernden Umfeld, wo nicht so das Geld sitzt. Davon sollen auch die Climb-Lehrkräfte, die Studierenden, profitieren.
Schön, dass ihr noch so Orga-Runde geblieben seid und das Erwachsenenprogramm mitmacht.
Die 9 Ehrenamtlichen für die 45 Dortmunder Kinder tauschen sich am Abend noch weiter über das sogenannte stärkenorientierte Handeln aus. Linda Samann, 21, stellt fest, es sei anstrengend, die Dinge immer positiv zu formulieren und bei allen Kindern stets die Potenziale zu sehen. Sie bereite sich aber genauso nun auf den Lehrerberuf vor.
Ich muss sagen, als ich angefangen habe, diese positiv denkende Pädagogik wirklich anzuwenden und diese guten Resultate gesehen habe, habe ich erst für mich selber gemerkt, das ist wirklich das, was ich anwenden will. Das Kind bekommt eine Routine da rein, diese Stärke zu wiederholen und noch mehr auszuprägen. Und es scheint zu funktionieren, es geht auf. Ich hoffe, das ist realisierbar, dass das doch eine große Welle schlagen könnte und Kinder vor allem sehr selbstbewusst aus dem Schulalltag kommen könnten.
Professor Michael Komorek, ein Physikdidaktik-Profi, verfolgt genau genommen die gleiche Absicht.
Wir öffnen die Blackbox, das, was Schüler denken und was sie tun und wie sie miteinander interagieren. Und deswegen laufen wir wirklich mit den Schülern mit und kriegen ein sehr gutes Bild darüber, was sie denken und lernen.
Wenn ihr keine Idee habt, dann könnt ihr doch erstmal
wir, wie viele Schichten ein Raumanzug haben muss, damit man sicher ist.
Damit das Wasser im Körper nicht anfängt zu kochen und dann gefriert.
Der Didaktikprofessor Komorek von der Universität Oldenburg und seine Kollegin Christine Sajons und auch die beiden Mädchen besuchen heute das School Lab, das Schülerlabor der deutschen Luft- und Raumfahrt in Bremen. Die Schulgäste denken dort gerade über den idealen Raumfahrtanzug nach.
Wir haben jetzt einen Ballon genommen für die Neoprenschicht. Die ist ganz innen im Anzug. Und als wir den in die Glocke getan haben und das Vakuum abgesaugt haben, ist er geplatzt.
Und wir machen damit Experimente halt. Und man erfährt neue Sachen. Ich wusste nicht mal, dass es Vakuum gibt. Naja, man lernt mehr und man denkt dann manchmal so, was passiert denn mit sowas oder wenn man das da rein tut oder so.
Also wir hatten jetzt gerade herausgefunden, dass es schon mal super ist, wenn man den Raumanzug ein bisschen stabiler macht. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was jetzt aber hieran beispielsweise ein Problem wäre?
Man kann sich nicht mehr bewegen.
Genau, richtig. Man kann sich nicht mehr so gut bewegen. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man das machen könnte?
Vielleicht eine Form, die sozusagen Gelenke hat an einigen Stellen.
Eine sehr gute Idee.
Die Zahl solcher Schülerlabore in Museen, Nationalparkhäusern und Science-Centern ist in den letzten 20 Jahren stetig angewachsen. Vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich. Der Physikdidaktiker Komorek spricht gar von einer Art Wildwuchs. Er untersucht gerade mit einem internationalen Team den Effekt dieser sogenannten außerschulischen Lernorte aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Die Doktorandin Christine Sajons hat sie beim Experimentieren begleitet und wollte wissen, was und wie sie dabei lernen.
Also wenn die Schülerinnen und Schüler Entscheidungsspielräume haben, dann gelingt es zum Beispiel viel eher, dass sie sich die Aufgaben auch zu eigen machen. Wozu mache ich das jetzt gerade? Was will ich eigentlich herausfinden? Und dadurch auch in einen stärkeren forschenden Modus quasi kommen. Dann auch ein Ergebnis erzielen wollen und da dann ganz akribisch auch dran arbeiten.
Zum Beispiel einen Lander entwickeln, ein Landegerät für den Weltraum. Eine Schülergruppe kommt gerade zurück von ihrer entscheidenden Landertestung im Treppenhaus.
Wir sollten gucken, wie man es schafft, in echt so halt empfindliche Roboter, dass sie gut landen können. Und das haben wir jetzt halt mit einem Ei ausprobiert. Damit ja, Roboter ja. Zum Beispiel auf einem Komet oder so landen können.
Ja, auf dem Mars und sowas. Damit die da landen können und die Umgebung alles finden können.
Wenn sie ein Problem wirklich autonom und selbstständig lösen sollen, müssen die Schülerinnen auch selbst entscheiden können, wann sie ihren selbstgebauten Lander mit der empfindlichen Eifracht testen, sprich im Treppenhaus fallen lassen. Nicht nach einer festgelegten Experimentierzeit von 35 Minuten, sondern dann, wenn sie der Meinung sind, dass jetzt ein Test ansteht. Dies war dem Leiter des School Labs, Dr. Dirk Stiefs, zunächst so nicht klar.
Und da waren dann auch Schüler frustriert, weil es am Ende nicht geklappt hat und es gab keine Zeit, da nochmal was auszuprobieren oder Sachen, die nicht funktionieren, auch nochmal weiter zu verbessern.
Diese Zeit und Entscheidungsfreiheit räumt Dirk Stiefs den Kindern und Jugendlichen nun ein. Die Oldenburger Wissenschaftler hätten ihm auch klargemacht, dass es sinnvoll ist, ein paar Hefte über das Weltall und die Raumfahrt mit in die Schulen zu geben, damit sich solche außerschulischen Ausflüge und die spezielle Denkweise in den Laboren auch in den Köpfen verzahnen können. Wenngleich
die ganzen Sachen, die wir hier machen, haben kaum was mit dem Curriculum zu tun. Wir stricken uns auch nicht danach. Begeistern ist das Thema, ja.
Und im Zweifelsfall könne man auch die Schülerinnen und Schüler fragen, was sie gut fanden oder sich anders gewünscht hätten beim experimentierenden Lernen. Auch das machen die Physikdidaktiker mittlerweile verstärkt und vermehrt an vielen solcher Lernorte deutlich.
Schülerinnen und Schüler sind wirklich kleine Experten einfach auch für diese Situation, für Lernsituationen. Die machen jeden Tag nichts anderes, als diesen Lernsituationen ausgesetzt zu sein, die zu bewerten. Und da kommen wirklich richtig gute Rückmeldungen.
Da hat man da Lust drauf.
Man hat eigene Ideen.
Ja, man kann Ideen einbringen und sowas.
Dazu haben wir ja den Verstand.
Ja, und das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen und was wir in der schulischen Situation leider gar nicht so häufig finden. Und da ist die Stärke der außerschulischen Lernorte. Aber die Dinge sind wenig aufeinander bezogen.
Viele verstehen die Bildung von Kindern und Jugendlichen mittlerweile als einen Auftrag, der die gesamte Gesellschaft etwas angeht. Und sie möchten ihren Beitrag dazu leisten. Lücken schließen, die im kompakten Schulbetrieb oft nicht zu stemmen sind und in der Tagesroutine untergehen. In der Wissensvermittlung und Notenvergabe immer noch oft im Mittelpunkt stehen. Die Engagierten zeigen dafür Verständnis und wertschätzen auch die Leistung vieler Lehrkräfte. Und trotzdem wollen sie einen Systemwandel vorantreiben, mit modernen Themen und mit starken Schülerinnen und Schülern, die mitentscheiden können, wie sie gut lernen. Dazu gilt es, die Fakten zu nutzen und nicht emotionale Debatten zu führen. Das war für die gemeinnützigen Vereine Bildungscent und Open Knowledge Foundation der Anlass, 2017 das Projekt Datenschule zu starten. Projektleiterin Helene Hahn ist eine Spezialistin für die digitale Bildung.
Gerade in der Politik wird viel darüber diskutiert, Schule muss sich verändern, Schule muss anders gedacht werden, wir brauchen neue Fächer, wir brauchen und so weiter. Aber wenn man sich dann mal anguckt, auf welcher Grundlage werden diese Entscheidungen getroffen im Rahmen der Schulpolitik, findet man eben sehr, sehr wenig Informationen.
Das kann nicht so bleiben, entschieden die Datenexperten. Schulpolitik und das gesamte Schulsystem müsse transparent gemacht und für alle sichtbar werden. Bildung, so argumentiert Helene Hahn, sei Gesellschaftspolitik. Die Schule präge und beeinflusse die Zukunft junger Menschen. Sie gründeten eine neue Webseite, jedeschule.de.
Wir sind jetzt auf der Webseite jedeschule.de. Dann findet man erstmal eine große Karte. Und da haben wir jetzt aktuell 33.145 Schulen in ganz Deutschland.
Jedeschule.de ja. möchte
Schule aus einer anderen Perspektive beschreiben, nämlich welche Rolle hat Schule in der Gesellschaft und welche Rolle besetzt Schule mit all den Aktivitäten in so einem alltäglichen Schulbetrieb? Welche Rolle spielt Schule für Kinder und Jugendliche?
In den Berliner Räumen der Open Knowledge Foundation präsentiert Helene Hahn die neue Webseite. Sie zeigt alle allgemeinbildenden Schulen, deren Daten bei den Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt vorliegen. Diese haben die Datenprofis zu Profilen aufbereitet. Jedeschule.de gibt darüber hinaus zu 3000 Schulen in Berlin und Sachsen Informationen über AGs, Förderangebote und die Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. Vereine, öffentliche Akteure wie die Feuerwehr oder Polizei, Unternehmen oder religiöse Einrichtungen. Aufwendig gestaltete, übersichtliche Tabellen und überraschende, bunte Grafiken zeigen nun, die meisten der Schulen fördern vor allem Sport und musikalische Bildung. Sie trainieren aber auch in Demokratie und Partizipation mit Schülerparlamenten oder Konfliktlotsen. Naturwissenschaft und Technik sind ebenfalls klar im Visier.
Dazu gehört sowas wie wissenschaftliches Arbeiten, also Methodik, aber auch Robotik und Programmierung. Das ist natürlich interessant, weil wenn man diese Informationen hat, dann kann man vielleicht auch so eine Debatte ganz anders führen, kann man vielleicht auch Schulen nach vorne stellen, die da wirklich schon sehr aktiv sind, damit sich diese Idee weiterträgt und halt andere Schulen zum Beispiel auch wissen, hey, die machen coole Sachen, warum setzen wir uns da nicht mit denen zusammen?
Schulen stärker als gesellschaftliche Mitspieler wahr und ernst zu nehmen, bedeutet das Schulleben objektiv und faktisch korrekt zu betrachten, zu analysieren und weiterzuentwickeln. Das ist den Impulsgebern von außen wichtig. Sie sind oft zunächst damit beschäftigt, Vorurteile aus dem Weg zu räumen, dass Kinder nicht lernen oder kooperieren wollen, dass ihnen Regeln egal sind. Oder dass sie einfach faul sind, wenn sie schwänzen oder den Schulbesuch gänzlich verweigern. Gegen dieses Fehlurteil arbeitet der Jugendhilfeträger Apeiros seit über 10 Jahren an. Von Wuppertal aus expandiert er gerade in Nordrhein-Westfalen. 8 Teenager spielen heute in den Räumen von Apeiros in Leverkusen eine Runde Tischtennis. Es sind Ferien und trotzdem halten sich die 13- bis 15-Jährigen hier auf. Zuvor waren einige jüngere Schulpflichtige da gewesen. Im Nebenraum erklärt Teammitarbeiterin Milda Rostami, Apeiros werde vom Jugendamt beauftragt, eine Familie mit einem Verweigererkind aufzusuchen. Und sie stellten dann nur eine einzige Forderung. Die Kinder und Jugendlichen müssen herkommen. Zu Schulzeiten für jeweils 2 Stunden täglich. Dann wird hier Unterricht in den Kernfächern angeboten. Nicht wegen des versäumten Schulstoffs, sondern um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.
Die Kinder müssen eine Anwesenheitspflicht erfüllen. Sie müssen aber nicht vor Ort lernen. Das heißt, wir zwingen die Kinder nicht, hier mitzumachen. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, dass das den Impuls des Widerstands auch nimmt. Die Kinder merken, gut, sie müssen nur hier hinkommen und können dann mitgestalten, was sie im Tagesverlauf machen.
Wenn der Tag auf diese Weise wieder eine selbstbestimmte Struktur bekommt, erhalten die Kinder und Jugendlichen auch die Verantwortung für ihren Schulbesuch wieder zurück. Dies verändert, so die Erfahrung von Apeiros, bei den meisten die innere Haltung.
Sehr interessant zu beobachten, dass die Kinder dann anfangen, ihrer Haupttätigkeit, Schüler zu sein, nachzugehen und dann fangen sie auch freiwillig an zu lernen.
Apeiros versucht, die Ursachen für das Schwänzen zu entlarven. Familiäre Probleme, der Einfluss von Peergroups oder auch Lebensumstände, in denen das Thema Bildung überhaupt keine Rolle spielt. Daneben geht es dann um 2 zentrale Hauptpunkte. Den einen die Ängste vor der Schule zu nehmen und den anderen eher aktionistischen Schulverweigerern noch deutlichere Grenzen zu setzen.
Die Kinder merken bei uns, dass sie nicht nur zur Schule gehen müssen, weil sie einfach eine Wissenslücke füllen müssen, sondern dass ja Schule quasi ihre Persönlichkeit auch stärkt. Und das vermitteln wir auch den Kindern.
Apeiros-Gründer Stefan Schwall hat mit seinem Team ein elektronisches Klassenbuchsystem entwickelt, das die Fehlzeiten in einzelnen Stunden oder auch Tagen genau erfasst und mit dem die Lehrkräfte in den Schulen dann relativ schnell erkennen können, wann eine Schülerin oder ein Schüler sich bereits auf dem Weg einer Verweigerung befindet. Dieses Frühwarnsystem kann mittlerweile bundesweit eingesetzt werden.
Hi Mike.
Hi Max, alles fit?
Ja, und selbst?
Ja, kann ich klagen.
Nimm Platz.
Gerne doch.
Dass sich ihre Konzepte und Ideen verbreiten, wollen all die neuen Bildungsinitiativen erreichen. Dass ihr anderes Denken und Handeln tatsächlich ins Bildungssystem eingreift und es verbessert. Doch auch wenn sie bei vielen Kindern und Jugendlichen bereits Gutes bewirken, eine Garantie auf die große Veränderung gibt es nicht. Die Strukturen sind starr und kompliziert.
Es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben.
Ja.
Was hat sich denn bei dir Neues ergeben?
Ja, also ich stehe jetzt fest, dass ich irgendwas in Naturwissenschaften machen möchte. Sprich Physik, Chemie oder Biochemie.
Der Bochumer Akademiker Max Amarella berät den Abiturienten Mike Vitasik. Die beiden kennen sich seit 2 Jahren, als Max Amarella sich an Mikes Schule als Talentscout vorgestellt hat. Er unterstützt Nicht-Akademiker-Kinder dabei, ihren Weg ins Studium zu finden. Der Scout möchte aber auch, dass Mike jetzt nicht irgendetwas studiert, sondern das Richtige für sich herausfindet. Er kennt einen Physiker, den der 18-Jährige mal an der Uni besuchen kann und empfiehlt ihm den Studienfachberater der Fakultät. Mike hilft das.
Weil ich meine, viele trauen sich gar nicht erstmal mit der Überlegung, ja, ich gehe zur Uni. Dann hat man halt jemanden, der einen darauf vorbereitet. Wenn dann halt die Arbeiterkinder eine Chance haben, sollten die auch mit Unterstützung die Chance ergreifen. Sprich, wie man sagt, wenn die ein Talent haben. Man weiß ja nicht, welche Talente in ihnen schlummert. Und diese herauszufinden, sollte ja auch Aufgabe des Bildungssystems sein.
Da liege noch vieles brach, sagt der Scout Amarella. Doch freuten sich auch viele Lehrkräfte bereits über das neue Bewusstsein, das die Talentscouts an die Schulen bringen. Ihm sei vor allem wichtig zu zeigen, was eine Schülerin oder ein Schüler leiste, das spiegeln nicht nur die Noten.
Dass die Schüler sich auch dessen bewusst werden, hey, wenn du nach der Schule arbeitest, du machst halt ja auch Mike, das ist schon eine herausragende Leistung.
Talentscout hat es immerhin geschafft, den Begriff des Talents weiter zu etablieren. Das Land Nordrhein-Westfalen hat das Projekt auf das gesamte Bundesland ausgeweitet. Es gibt neuerdings ein Ruhrtalente-Schülerstipendium, das auch Mike bekommt, oder auch das Ruhrtalente-Kolleg. Die Talentscouts allerdings sind finanziell nicht abgesichert. Ihre Förderung läuft bald wieder aus. Viele der neuen Impulsgeber überleben nur durch Spenden und Stiftungsgelder. Und sie betonen, ihr mittelfristiges Ziel sei es, sich selbst wieder abzuschaffen. Denn sobald sie obsolet seien, hätten sie das Schulsystem endgültig verändert. Die Engagierten wollen endlich diesen Perspektivwechsel. Mike bringt ihn auf den Punkt. Bildung muss aus Sicht der Schülerinnen und Schüler Spaß machen.
Und halt nicht so in einem gezwungenen Umfeld irgendwas zu machen, was dem Bildungssystem passt.